So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Und heute beantworten wir eine Hörerfrage. Ich wollte schon Zuschauerfrage sagen. Eine Hörerfrage. Wir wurden gefragt, ob wir mal einen Podcast aufnehmen zum Thema saisonale Allergien oder Heuschnupfen, wie man so im Volksmunde sagt. Und das wollen wir natürlich machen. Auch wir müssen uns in gewisse Themen einarbeiten, einfuchsen, recherchieren und absprechen. Aber da es ja jetzt im Frühjahr für viele wieder losgeht, ich habe in meinem Bekanntenkreis relativ viele Pollenallergiker und die jammern früher als die letzten Jahre, was natürlich auch bedingt durch das Wetter ist, aber jetzt mal gut mit meinem Monolog. Ich denke, Ekin, du willst unsere Hörerschaft auch
begrüßen. Eigentlich bin ich diejenige, die solche Monologe hält. Ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen. Genau wie du sagst, wir müssen uns auch manchmal reinfuchsen, nicht weil uns die Themen per se fremd sind, sondern weil wir halt natürlich auch den Anspruch haben, immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein und euch das Wesentliche und das Wichtigste an die Hand zu geben, weil natürlich sind saisonale Allergien an und für sich ein Grund, worüber man einen ganzen Podcast machen könnte und nicht nur eine Folge. Aber uns geht es hier wirklich darum, euch schnelle Hands-ons mitzugeben, die ihr beachten solltet, was ihr über eure Allergien vielleicht auch so ein bisschen an Hintergrundinformationen wissen solltet, ohne dass es zu kompliziert wird. Ja, da haben wir so ein bisschen reingeguckt, was so die aktuelle Lage hergibt und starten einfach direkt mal rein. Ich würde vielleicht mit der Frage an dich beginnen. Mel, wie entstehen denn überhaupt diese Typ-1-Allergien? Weil saisonale Allergien, also wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Nahrungsmittelallergien, oder wir reden wirklich von saisonalen Allergien, von Pollenallergie und so. Wie entstehen diese Typ-1-Allergien überhaupt?
Erstens können sie vererbt sein. Sei es Großvater, sei es Mama, kann mit ein Grund sein, wenn die irgendwie mit Pollen zu kämpfen hatten, dass es auf irgendeine Generation übertragen wird. Wobei die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist, also 50%. Ansonsten ist es so, dass es immer einen Erstkontakt mit dem Allergen geben muss, der aber in der Regel eigentlich symptomlos verläuft und eine sogenannte Sensibilisierung für den Körper ist. Und es werden gewisse Botenstoffe ausgeschüttet im Körper. Da sind wir jetzt bei TH2-Helferzellen, Botenstoffe wie Interleukin 4. Da haben wir aber schon mal, glaube ich, in der Podcast-Folge Histamin darüber gesprochen, wie es sich mit diesen Zellen verhält. Und der Körper kann spezifische IgE-Antikörper gegen dieses Allergen produzieren. Wenn es jetzt zu einem erneuten Kontakt mit diesem Allergen kommt, entweder hat der Körper genügend Antikörper, um sich dagegen zu wehren, oder eben nicht. Und eine Allergie entsteht dann dadurch, dass einfach diverse Entzündungen im Körper freigesetzt werden dadurch. Deswegen haben wir auch bei zum Beispiel Pollenallergikern oft auch das Phänomen, dass man im Blut erhöhte Entzündungswerte findet, spielen auch noch ganz viele andere Rollen mit rein, wieso die Allergie zustande kommt. Da gehen wir ja in der Folge noch weiter darauf ein, aber schon mal einen Punkt in den Raum geworfen, Thema Darmgesundheit. Nicht nur Thema Entzündungen, sondern auch chronisch stille Entzündungen. Ja. Und durch diese Trigger des Allergens kommt es natürlich zur Freisetzung auch von Histamin und von Mastzellendestabilisatoren. Also es ist ja so, entschuldige,
alles gut, ne?
Ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Es ist oft so, dass eine Allergie und eine Histaminintoleranz oft zusammen auftreten.
Ich wollte eigentlich nur sagen, wen das Thema halt mehr interessiert, ne? Wie, was hängt jetzt mit der Histaminausschüttung zusammen, beziehungsweise mit den Mastzellen, gerne in die Folge der Histaminintoleranz mal reinhören. Da hatten wir unsere Biochemikerin Dinadin zu Gast. Da haben wir das Thema wirklich mal von Grund auf sehr einfach verständlich eigentlich aufgebaut und erklärt. Ich denke, da müssen wir in der Folge nicht gar nicht so detailliert drauf eingehen. Aber es ist halt auch hier wieder sehr spannend zu sehen, ne, dass 50% die genetische Veranlagerung ist und dass das Thema Genetik und Epigenetik sich eigentlich Kaugummi-like überall durchziehen. Aber auch das Thema Histamin und Mastzellen sich eigentlich, wenn es um egal welche entzündlichen Prozesse in unserem Körper geht, die ja immer irgendwo mit beteiligt sind, wenn wir irgendwelche Symptome haben, dass das eben auch wie so ein roter Faden sich durchzieht. Mel, wie hängt es eigentlich dann mit diesen Kreuzallergien zusammen? Weil ganz oft ist es ja auch so, dass Menschen, die eine Allergie irgendwann mal hatten, merken, dass sie im Laufe der Jahre, der Zeit, irgendwie noch andere Allergien dazu bekommen. Zum Beispiel, nehmen wir mich, praktischer geht's nicht. Ich hatte irgendwann, also bei mir war das ganz am Anfang total schlimm. Ich hatte so richtig allergisches Asthma und so durch Pollen und also es war ganz, ganz schlimm. Ich konnte nicht mal in den Park gehen, ohne dass ich irgendwie sehr kurzatmig und da einen kleinen Asthmaschub bekommen habe. Und mittlerweile habe ich das aber total gut im Griff. Also ich gehe ja teilweise im Frühling sogar joggen. Was ich da gemacht habe, können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ohne eine konkrete Behandlung dahingehend mal wohl bemerkt. Aber wie hängt es zusammen, dass ich damals irgendwie nur eine Pollenallergie hatte, dann 2 Jahre später noch eine Hausstaubmilbenallergie dazu bekommen habe, dann 1-2 Jahre später noch eine Gräserallergie dazu bekommen habe und dann auch noch angefangen habe, gewisse Lebensmittel nicht zu vertragen, wie Steinobst, wie Kiwi, wie keine Ahnung was, ne? Also, wie passiert das vielleicht einmal für die Zuhörerschaft?
Da hast du mich jetzt wirklich erwischt, weil ich es dir nicht sagen kann, wie das mit diesen Kreuzallergien wirklich hundertprozentig funktioniert. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, wenn du jetzt gegen Birke allergisch bist, auch sein kann, dass du keine Äpfel verträgst. Also das ist dann eben diese sogenannte Kreuzallergie, weil wahrscheinlich irgendwie in den Äpfel der gleiche Stoff vorhanden ist, der irgendwie auch mit der Birke zusammenhängt. Ich kenne das oder ich habe das auch gehört, dass man eben gewisse Lebensmittel dann nicht so gut verträgt oder auf die auch allergisch reagieren kann. Wobei ich sagen muss, ich würde da immer versuchen, trotzdem, wenn ich es weiß, diese Lebensmittel in kleinen Mengen immer wieder zu integrieren, um eine Desensibilisierung für den Körper zu haben. Ja, aber beantwortet jetzt natürlich deine Frage mit den Kreuzallergien nicht, weil ich es einfach nicht weiß.
Ist auch genau der Punkt, ne? Wir können halt nicht immer alles auf den letzten Punkt genau wissen. Es hat ja aber auch ganz klar mit den entzündlichen Prozessen was zu tun, ne? Also wenn du einmal quasi diese, wie du am Anfang erläutert hast, wie überhaupt die Allergie zustande kommt mit den ganzen Ausschüttungen von bestimmten Botenstoffen, mit den entzündlichen Botenstoffen und aber auch mit den ganzen Triggern, die eben zu dem erhöhten Histamingehalt dann in dem Moment im Körper führen, führt das natürlich auch dadurch, dass wenn dann eben in diesem einen Nahrungsmittel bestimmte Allergene beinhaltet sind, dass vielleicht ähnliche Botenstoffe ausgeschüttet werden und dadurch der Histamingehalt grundsätzlich im Körper steigt. Also das wissen wir, das können wir auf jeden Fall so sagen. Aber was jetzt konkret womit eine Kreuzallergie oder so hat, da beließ dich bitte dazu. Wir sind dafür da, dir den Impuls zu geben. Achtung, du könntest Kreuzallergien haben. Beließ dich, welche Allergie du hast, womit das eine Kreuzallergie sein könnte. Nimm es aber auch nicht zu genau, das ist auch meine Erfahrung. Ganz oft sagen dann die Menschen, ne, ich habe zum Beispiel um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich habe eine Birkenallergie, also esse ich keine Äpfel, weil in 3 Büchern stand Kreuzallergie Äpfel. Vielleicht reagierst du aber gar nicht auf Äpfel. Und das sehen wir auch, dass es eigentlich genau diese 2 Strategien gibt. Also Strategie Nummer 1, ich meide das gänzlich, weil ich es nicht vertrage. Strategie 2, ich gebe halt immer wieder meinem System kleinere Mengen und wirklich kleine Mengen. Also manchmal kann es auch wirklich nur, ich beiß einmal vom Apfel ab und steigere signifikant dann halt kontinuierlich die Menge, dazu führen, dass du am Ende quasi gar nicht mehr darauf so sensibel reagierst. Aber klar, wenn du jetzt jemand bist, der am Apfel abbeißt und alles schwillt an und du kriegst keine Luft und keine Ahnung, was auch passieren kann, ne, weil bei jedem ist die Allergie anders ausgeprägt, dann solltest du das vielleicht nicht als Strategie in Erwägung ziehen. Okay, also wir haben eine genetische Veranlagerung und gewisse Allergene sorgen halt dafür, dass überhaupt das ganze Ding quasi einmal, ich sag jetzt mal, einen Stupser bekommt, ja, eine Kaskade auslöst an ganz vielen entzündlichen Prozessen in unserem Körper. Und somit sind wir auch wieder bei dem Punkt Entzündung, was ja nichts anderes ist als das ganze Histamin-Thema unter anderem mit. Was ist jetzt eigentlich genau mit den Menschen, die sagen, mir geht's aber so elend seit Jahren. Ich habe schon ganz viel probiert und es hat alles nichts gebracht. Und ganz oft, gerne deine Erfahrung, höre ich halt von diesen Hypersensibilisierungen beim HNO-Arzt oder, die dann halt quasi zu nichts geführt haben. Wie ist so dein Erfahrungsschatz? Also ich meine, du hast ja auch Klienten, die mit Allergien zu dir kommen. Was haben die so probiert? Haben die mittlerweile einen guten Status quo oder geben die auch mehr an, dass es ihnen eigentlich wenig gebracht hat?
Die meisten sagen, es hat ihnen wenig gebracht. Klassische Geschichte, sogar im Familienkreis, wirklich extrem pollenallergisch, hat auch diese Desensibilisierungsgeschichten alles gemacht, wurde jetzt nicht besser. Die ist momentan in Behandlung nicht bei mir, denn Familienmitglieder behandle ich sehr ungern. Das sind nämlich sehr, sehr schwierige Kunden, Patienten, Klienten. Und da funktioniert dieses System mit Schlangengift sehr, sehr gut.
Also ihr seht es gerade nicht, aber ich kriege gerade ganz, ja, ganz große Augen.
Es ist wie eine Art, also es ist eigentlich eine Eigenblutbehandlung. Da wird dir ein Tropfen Blut abgenommen mit unterschiedlichen Homöopathika gemischt und ein bisschen Schlangengift. Also ein Schlangengift ist per se nicht tödlich und schlecht, sondern hilft jetzt in ihrem Fall sehr, sehr gut gegen die Allergie. Muss das natürlich auch regelmäßig machen und sie hat angefangen vor 1,5 Jahren ungefähr und ist seit diesem Jahr komplett allergiefrei.
Zeigt ja auch so ein bisschen die, oder bestätigt eigentlich, die guten Ergebnisse grundsätzlich in der Prävention und in der Begleittherapie, möchte ich es nennen, von Eigenbluttherapie, ne? Also jetzt auch ohne das Schlangengift. Also Eigenbluttherapie ist ja bei ganz, ganz vielen Sachen ganz, ganz groß. Und wie du schon sagst, die Menge macht halt am Ende das Gift. Ich muss gerade so ein bisschen an Botox denken. Da ist es ja auch immer, ne? Die Menge macht das Gift. Was total giftig ist, kann in kleinen Mengen total heilsam und Medizin sein. Genauso kann was total Gutes in Unmengen schon wieder Krankmacher werden.
Ich habe noch ganz gute Erfahrungen bei meinen Kundinnen und Kunden mit Hochdosis Vitamin C-Infusionen gemacht. Wirklich bevor die Saison losgeht, mindestens über 6 Wochen, einmal, vielleicht auch manchmal am Anfang 2-mal in der Woche Hochdosis Vitamin C-Infusionen. Da habe ich gute Erfolge erzielt, dass die Allergie nicht so extrem ist oder vielleicht auch, wenn sie vorher schon nicht so schlimm war, dass sie vielleicht komplett weg ist. Das sind so meine Erfahrungen. Ich habe ja, du hast am Anfang ja erzählt, bei dir ist es relativ gut geworden mit der Allergie. Ich war früher auch allergisch. Bei mir war es die Birke.
Deswegen das Beispiel.
Und hatte immer, wenn ich zum Laufen ging, danach das Gefühl, ich sterbe, ich kriege keine Luft, ich hatte Halskratzen, mir lief die Nase, habe dann irgendwann mal einen Allergietest gemacht, da kam das auch raus, habe Nasenspray bekommen und wie kann dieses Medikament immer nicht aussprechen?
Cetirizin.
Dieses frei verkäufliche, oder, ja, genau.
Ich habe es noch in der Schublade. Antihistaminika, nennen wir es einfach unter dem Begriff Antihistaminika.
Genau, ich glaube, es ist genau. Ja, habe das dann auch genommen, hat, ja, ich sage jetzt mal, mehr schlecht als recht geholfen und bin aber mittlerweile auch eben durch diverse Anpassungen in meinem Lifestyle, in meiner Ernährung und anhand von Nahrungsergänzungen komplett beschwerdefrei.
Einfach nur ein Traum. Ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also komplett beschwerdefrei bin ich nicht, das wäre gelogen. Aber wenn wir bedenken, dass ich unter allergischem Asthma litt und mittlerweile im Park joggen kann, ohne dass es mich ausnockt, also das ist schon ein ordentlich großer Schritt. Und
ja, aber da hattest du ja schon mehr Symptome als ich. Also ich muss sagen, toi, 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 ich hatte nie irgendwie mit Atemnot oder sonstigen Symptomen zu kämpfen. Bei mir war halt einfach nur alles zu. Und ja, man meint immer, das ist so wie eine Erkältung.
Genau. Und das kann halt auch ganz oft ein Symptom von dieser Allergie sein, die wir manchmal halt auch fehldeuten. Ne? Also ganz oft sind auch Menschen allergisch betroffen und denken halt ständig, sie sind angeschlagen, halb erkältet, weil das halt symptomatisch nicht so eindeutig ist, dass es irgendwie Heuschnupfen ist oder. Und ich wollte aber noch mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe auch die letzten Jahre immer dann so zwischen, also es ist immer unterschiedlich, ne? Manchmal geht es schon im Februar los, manchmal erst im Mai, wenn wir es eine Zeit mit Pollengräser. Und ich habe auch jede Woche eine Vitamin-C-Infusion bekommen und habe das Ganze sehr stark durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel eben ergänzt und habe so ein paar Lebensregeln noch mit eingehalten, also einfach Dinge, auf die man so achten kann. Dann nenne ich euch gleich so aus meiner Erfahrung Dinge, die ich getan habe, die super gut helfen. Vielleicht helfen die euch, weil nicht alles muss immer Geld kosten. Und damit bin ich relativ symptomfrei gut durch die Zeiten immer gekommen.
Es ist natürlich jetzt so, weil wir dieses Vitamin C immer so ansprechen. Es gibt ja auch Menschen, die kreuzallergisch auf Vitamin C reagieren.
Durch diese Zitrusfruchtdinger,
genau,
ne? Ja,
genau. Absolut. Aber gäbe oder gibt es auch Möglichkeiten, indem man halt dann auf ein anderes Vitamin C-Präparat umsteigt, was liposomal ist und dann funktioniert
Sandor
es.
Zum Beispiel.
Genau, genau.
Ne? Also ich habe da auch mal so dieses liposomale Vitamin C aus Sandorn, was ja, glaube ich, von Naturize oder so
Keine
ist,
Ahnung.
Um mal kurz eine Werbung zu machen. Also die haben auf jeden Fall, Naturize ist es, glaube ich, die haben ein ganz gutes Produkt, liposomales Vitamin C. Ist übrigens auch, by the way, ganz gut für Kinder, ne? Weil das halt wirklich flüssig ist. Das kann man super schön in irgendwie mal so ein bisschen Joghurt oder Milch oder so einrühren, wenn ihr euren Kindern da ein bisschen was unterjubeln wollt. Schmeckt fruchtig, also fällt kaum auf und kann halt auf jeden Fall eine gute Alternative sein, wenn ihr sagt, Vitamin C aus Zitrus kommt nicht in Frage. Auch dafür gibt's Mittel und Wege. Ich würde, um quasi immer so die Annahme, die reden nur über Nahrungsergänzungsmittel, ein bisschen abzuflachen, vielleicht mit Lifestyle-Faktoren beginnen, die wirklich sehr, sehr hilfreich sein können. Insbesondere, wenn ihr eben Menschen seid, die auch viel von Pollen etc., Feinstaub und so weiter und so fort betroffen sind. Mir hat zum Beispiel ganz, ganz groß geholfen, also ich habe damals halt schon viel recherchiert, ne, worauf kann ich achten, was kann ich tun. Je nachdem, wie stark die Allergie bei dir ausgeprägt ist oder bei den Menschen, die du liebst, ausgeprägt ist, könnt ihr ganz, ganz viele Dinge tun. Regel Nummer 1 ist für mich zum Beispiel gewesen, dass wenn ich von draußen, von einem Park oder einem Wald oder was auch immer komme, grundsätzlich erstmal das Ausziehen war. Und es geht hier nicht um den Akt des Nacktwerdens, sondern dass eben die ganzen Pollen, das ist halt so ein Feinstaub am Ende, der klebt dir halt überall. Der klebt an den Haaren, der klebt an den Klamotten, der klebt an deinen Wimpern, an deinen Augenbrauen. Das musst du auch nicht immer sehen. Und das sind natürlich Allergene, denen du ständig ausgesetzt bist. Und um die eben einmal quasi aus dem System oder die so zu vermindern, wie es nur geht, so weit zu vermindern, wie es nur geht, hilft es mir zum Beispiel oder hat es mir in der Vergangenheit sehr gut geholfen, immer zu sagen, wenn ich nach Hause komme, mein Gott, du musst dich nicht jedes Mal eine halbe Stunde waschen, ne? Aber mal kurz wenigstens abspülen, kurz Klamotten aus und das Wasser und dann neue, frische Sachen an und die Klamotten gleich am besten an die Waschmaschine oder Wäschekorbdeckel zu. Mhm. Das ist so, um quasi einmal von extern diese Faktoren zu minimieren. Was auf jeden Fall sehr gut helfen kann. Was auch sehr gut helfen kann, ist, die Allergien kommen ja bekanntlich zu Zeiten, wo das Wetter auch draußen schöner wird, wo wir die Fenster sehr weit offen haben oder eben sogar den ganzen Tag teilweise auf Kippe haben. Da haben wir ganz groß das Thema natürlich auch, soweit denkt immer keiner, aber mit Gardinen, Vorhängen. Das heißt, auch durch deine Fenster kommen natürlich diese ganzen Allergene reingeflogen. Und da hilft, also ich kann das verstehen, dass das viele Menschen vielleicht erstmal nicht wollen, aber es kann sehr hilfreich sein, wirklich für die Zeit von 3-6 Monaten, je nachdem, wie du reagierst, deine Gardinen komplett abzumachen. Vielleicht kannst du dich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass du in deiner Wohnung keine Gardinen hast. Es gibt auch Stoffe, also bestimmte mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt bestimmte Stoffe, die einfach nicht allergenhaftend sind. Vielleicht ist das eine Option, recherchiere darüber. Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe zum Beispiel einfach nur noch bestimmte Rollos da gehabt, an denen nichts hängen bleibt, die ich mal abwischen kann. Ich hatte dann irgendwann meine Gardinen abgeschafft aus der Wohnung. Ich habe alle Teppiche beseitigt, weil auch da bleibt ganz viel hängen. Also, ich zähle jetzt einfach mal so random auf, ne? Ich habe meinen Staubsauger umgestellt. Ich hatte einen normalen Staubsauger, habe ihn umgestellt zu einem Feinstaubsauger. Keine Werbung, aber ich weiß, er ist sehr teuer, aber der Dyson ist zum Beispiel ein Feinstaubsauger, der da sehr hilfreich sein kann, aber es gibt auch günstigere Alternativen. Ich weiß zum Beispiel, dass es den Hyla, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, das ist ein Staubsauger, der sich grandios dafür eignet und ich habe auch anfänglich so einen von Philips gehabt, so einen Feinstaubsauger, der auch für Milben ganz gut gedacht ist. Grandioses Ding, kostet die Hälfte vom Dyson. Also immer noch nicht günstig, weil mit 250, 300 Euro bist du nicht billig dabei, aber kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Luftreiniger. Auch hier muss nicht der von Dyson sein. Luftreiniger können hier wirklich deine Symptome extrem abmildern, wenn es eben darum geht, gut durch die Zeit zu kommen.
Bettwäsche regelmäßig waschen?
Ja, total.
Vor allem, wenn man wirklich so sagt, ich muss jetzt mal lüften oder ich habe das Gefühl, ich muss im Schlafzimmer das Fenster offen haben, dann wirklich auch gucken, dass die Bettwäsche regelmäßig gewaschen ist. Vor allem, du hast es ja angesprochen, es klebt halt überall an den Wimpern, an den Haaren und du trägst es halt einfach auf diese Bettwäsche. Und von daher wirklich...
Manche haben ja auch so ein Cover über dem Bett. Ich meine, auch das ist zwar Geschmackssache, aber ich denke... Wenn es um deine Gesundheit geht, dann sollte es nicht immer primär um die Optik gehen. So ein Cover kann halt auch helfen, ne? Dass das, was rumfliegt, eben möglichst fern vom Bett gehalten wird. Und ja, das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Und manchmal sind es eben Dinge, wo wir sagen, boah, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ne? Also als ich, glaube ich, das erste Mal gelesen habe, so Gardinen ab, dachte ich mir so, ja, ist voll logisch so, aber ich bin halt überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Oder halt mit dem Cover über dem Bett, ey, voll logisch, aber komm mal drauf. Und genauso sind es auch zum Beispiel mit Topfpflanzen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Denkt man nicht, aber ja, die fangen halt auch gut was ein und können halt auch quasi die Träger dann gut abmildern, wenn du sie halt vielleicht aus dem Schlafzimmer wegstellst oder im Frühling dann vielleicht sogar auf dem Balkon oder ähnliches. Ja, das sind quasi so, glaube ich, kostenfreie Hacks, die jeder für sich umsetzen kann oder halt hier und da mal eine Investition verlangen, wenn es jetzt um den Luftreiniger oder um den Staubsauger geht. Aber in Akutsituationen sind das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gute Hilfsmittel, denke ich. Hast du noch Ergänzungen?
Nee, ich habe gerade überlegt, du hast aber alles mit angesprochen.
Dann lass uns gerne zu dem Thema gehen, wo ich zwar nicht immer vermitteln möchte, dass das so unser Steckenpferd ist, aber am Ende ist es halt einfach so, sie helfen uns grandios. Du hast jetzt von Vitamin C-Infusionen gesprochen, wir haben auch von der oralen Einnahme von Vitamin C gesprochen, also es können Pulver sein, es können Tropfen sein, es können Kapseln sein. Was außer Vitamin C können die Menschen noch tun, um gut durch die Zeit zu kommen?
Natürlich Quercetin. Ist ein Stoff, der da sehr gut helfen kann. Ich glaube, du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt da falsch liege, aber Quercetin in Verbindung mit Bromelain, glaube ich, ist auch sehr gut bei Histaminproblemen. Das Einzige, was man bei Quercetin beachten sollte, also man kann es durchgehend und regelmäßig nehmen, aber wenn man es höher dosiert, sollte man auch regelmäßig mal so seinen Ferritinspiegel ein bisschen kontrollieren und testen lassen, weil es halt da zieht.
Richtig guter Hinweis auf jeden Fall. Es hemmt nämlich die Aufnahme von Eisen im Darm und deswegen auf jeden Fall den Eisenwert, den Ferritinwert im Blick behalten. Oder was auch sehr gut ist, habe ich jetzt auch ganz neu entdeckt, da mache ich jetzt aber mal keine Produktwerbung für. Es gibt mittlerweile auch Präparate, die Eisen und Quercetin kombinieren. Also könnte auch hilfreich sein, immer mal eine bestimmte Menge Eisen zusätzlich dazu zu nehmen. Ja. Wenn du
oder vielleicht Quercetin natürlich hast. Auch ein bisschen auf die Vitamin C-Dosierung achten beim Essen, dass einfach das Eisen aus der Nahrung besser aufgenommen werden kann.
Genau.
Ja.
Genau.
Jetzt habe ich aber irgendwas im Kopf mit diesem Wort, das ich wieder nicht aussprechen kann.
Melain?
Ja.
Das Zeug, was aus der Ananas.
Ja, genau,
kommt.
Genau. Aber ich bin ja allergisch gegen Ananas.
Aber, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ach, da habe ich was für dich. Also, Bromelain ganz oft verwechselt mit ich vertrage keine Ananas. Und das ist schon wieder, ne, was korreliert, was hängt kausal zusammen. Das ist kein kausal Zusammenhang, weil Bromelain ist nicht per se das, woraus die Ananas besteht oder das, was aus der Ananas gewonnen wird. Das ist ein Trugschluss. Wir gehen davon aus, dass Ananas Bromelain enthält. Aber Bromelain ist nicht gleichzusetzen mit der Ananas. Deswegen Menschen, die Ananas nicht vertragen oder eine Allergie haben oder nicht denken, ja, Bromelain kann ich nicht nehmen. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also Bromelain ist einfach ein Mastzellenstabilisator und kann hier gerade in Kombination mit Quercetin Wunder bewirken. Deswegen, sehr guter Einwand.
Ich hatte da noch irgendwas im Hinterkopf.
Ja, genau.
Ja, was haben wir noch? Omega-3, du hast es angesprochen. Und da würde ich definitiv auf eine höhere Dosierung gehen. Mhm. 5-6 Gramm EPA, DHA, vielleicht sogar teilweise auch mehr, also wie wir es halt auch macht bei, ich sage jetzt mal 1, 2, 3, wie man es halt auch macht bei Neurodermitis,
ja,
oder irgendeine, ja, Schuppenflechte oder so, da geht man ja auch vielleicht mal auf 8 Gramm EPA und DHA hoch.
Um kurz meiner Pflicht nachzugehen, muss ich dich unterbrechen. Achtung, Klammer auf. Ach, keine allgemeingültige Empfehlung für jeden da draußen. Wir sagen nur, wie wir es machen würden, wenn wir selbst betroffen wären.
Vielen Dank für den Disclaimer. Hätte ich fast
zwinker,
wieder vergessen.
Zwinker, Klammer zu. Wir müssen uns so ein bisschen rechtlich absichern.
Ja, für uns stimmt. Nee, du hast recht. Für uns ist es ja normal und wir empfehlen das ja auch in den Coachings immer und sagen das natürlich auch dazu, dass es keine standardisierte Empfehlung ist, weil in Deutschland darf das halt einfach nicht so hoch dosiert. Und wir wissen, wir sprechen ja hier auch von einer therapeutischen Dosis.
Genau, absolut richtig.
Genau. Du hast, aber jetzt, das weiß ich noch, du hast am Anfang, oder war ich das mit dem Thema Darmgesundheit? Egal. Thema Darmgesundheit. Ich habe selbst gesagt. Ja, weil ich eigentlich nicht so viel spreche. Siehste, weiß ich schon nicht mehr, wer was gesagt hat. Thema Darmgesundheit, da gebe ich jetzt aber gern ab an dich, weil das ja so dein Steckenpferd ist. Thema Darmentzündungen, was man da noch so machen kann.
Würde ich tatsächlich vielleicht einfach nur 2-3 Minuten nach hinten
sehr
schieben,
gerne,
weil der Darm einfach für das Langfristige sehr, sehr relevant ist. Natürlich auch akut, aber ich würde mal jetzt wirklich bei diesen, ne, wie komme ich durch die Saison ganz gut, was hilft mir dabei, kurz bleiben, deswegen gerne bald zurück, aber ich nehme das Thema Darm natürlich sehr gerne im Anschluss nochmal auf.
Ich habe noch ein naturheilkundliches Mittel, Brennnessel, glaube ich, hilft da auch ganz gut. Und es gibt noch
eine Frage dazu. Ja. Bei Brennnessel ist ja so ein bisschen, ich glaube, da ist sich die systemische Lage nicht so ganz einig, ne? Weil Brennnessel an sich kann unglaublich gut helfen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Studien gibt, die wirklich eindeutig zeigen, dass die Menschen super gut durch die Zeit kommen, dass es hochwirksam ist. Kann aber auch anders sein, weil Brennnessel natürlich von sich aus schon Histamin enthält. Ja. Hast du da Erfahrungen, gerade so aus dem Coaching-Bereich?
Testen. Okay. Testen, ausprobieren. Bei manchen hilft es, bei manchen nicht. Oder bei manchen führt es halt eben dann zu anderen Symptomen. Aber würde ich wirklich testen.
Weil ich vor allem ist auch sehr simpel, ne? Ja. Gerade wenn hier Brennnessel und so. Also wir haben ja super Zugang dazu. Und das kann man einfach auch selbst sammeln, trocknen und dann die bestimmte Menge nehmen. Also ich glaube, so die Menge, die ich in den Studien gelesen hatte, das waren immer so 300 Milligramm.
Unser Studiennerd bist du. Ich kann dir jetzt nur zustimmen, weil ich nicht das Gegenteil behaupten
also es
kann.
Also 300 Milligramm getrocknete
Brennnessel.
Ich habe heute mit der deutschen Sprache. Getrocknete Brennnessel, genau. Also einfach mal try and error. Vielleicht hilft's.
Hast du noch was?
Ja, ich habe tatsächlich die Pestwurz als Histaminstabilisator, also auch wieder, ne, also es geht eigentlich immer um das Thema Histamin, Mastzellenstabilisator. Und auch sehr hilfreich sein kann, ist NAC bzw. Glutathion. Also Glutathion ist ja die Mutter aller Antioxidantien, was auch natürlich in unserem System vorkommt. Also wir können zum einen direkt Glutathion uns zuführen als Entzündungshemmer. Und auf der anderen Seite können wir aber auch andere Formen uns per Nahrungsergänzungsmittel zuführen, die quasi die Produktion von Glutathion in unserem Körper bestärken. Würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders formulieren soll. Und hier sind wir bei Glutamin, wir sind bei Glycin und wir sind bei Cystein und Cystein in der aktivierten Form als N-Acetylcystein. Also diese drei Stoffe sorgen dafür, dass dein Körper am Ende quasi daraus sehr gut Glutathion selbst produzieren kann oder eben du nimmst Glutathion direkt. Achtung Werbung, ich glaube Brain Effect hat hier für ein ganz gutes Produkt. Und eigentlich sind es auch so die Dinge, die ich probiert habe. Also ich habe nicht alle genommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht.
Ich habe sehr stark, also für mich ist das, was unglaublich gut funktioniert, Quercetin. Quercetin wirkt bei mir Wunder. Und ich habe das Ganze halt aber auch, ich habe die Nahrungsergänzungsmittel genommen, von Naturtreu das Blütezeit. Die Mel hatte auch für Naturtreu einen Code, den packen wir euch in die Shownotes auch jedes Mal mit rein. Für Erstbesteller 10%, bei fortlaufenden Bestellungen 5%. Keine Werbung bei Kooperation, sondern Werbung, weil wir es seit Jahren selbst verwenden und jetzt einfach nur froh darüber sind, dass wir kooperieren dürfen. Wer es natürlich machen möchte, wenig Geld zur Verfügung hat oder dafür ausgeben möchte, ist mein Gamechanger, den ich jedes Jahr zur Saison auch in meiner Story poste auf Insta. Zwiebeln kochen, Zwiebelsaft trinken. Also lasst die Zwiebeln auch wirklich stehen in dem Wasser und immer wenn ihr vorbeilauft, könnt ihr mal so ein Glas Zwiebelsaft trinken. Natürliches Quercetin hilft auch sehr, sehr, sehr gut. Auch bei Erkältung übrigens.
Ich muss gerade so lachen, als du das erzählst. Ich habe das ja letztes Jahr in deiner Story gesehen und da wir kannten uns, aber wir kannten uns ja doch nicht so gut wie jetzt.
Ja.
Und ich dachte mir, what the fuck, was macht die da?
Ja. Quercetin.
Ja.
Quercetin.
Es geht auch. Es geht auch einfach. Also wie du schon sagst, wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat, ich glaube, so ein Sack Zwiebel kostet 1 Euro. Schieß mich tot.
Ja, genau. Und dann auch wirklich nicht geizig werden. Also da auch wirklich mal 3, 4 Zwiebeln einfach halbieren, vierteln. Die müsst ihr nicht klein schneiden oder so. Ins kalte Wasser, Topf auf die Herdplatte kochen lassen, auch mal wirklich lange kochen lassen, also 10, 15 Minuten rumköcheln lassen und dann zur Seite stellen, abkühlen lassen und immer mal ein Glas trinken. Schmeckt nicht jedem, aber ich finde, man gewöhnt sich dran. Also die ersten 1, 2 Tage ist so ein bisschen komisch und dann schmeckt es aber eigentlich auch voll okay. Ja, genau. Das sind so die Dinge, die per Nahrungsergänzungsmittel wirklich sehr, sehr hilfreich sein können. Und das möchte ich gerne mein Versprechen einhalten und auf das Darmthema eingehen. Das sind Dinge, die euch gut durch die Saison bringen. Das sind auch gut Dinge, die euch gut auf die Saison vorbereiten können. Das heißt, die ihr präventiv machen könnt, über das ganze Jahr oder halt im Winter schon damit beginnen könnt, wenn ihr merkt, im Februar, März ist es schon wieder soweit, die von Grund auf präventiv eben dafür sorgen werden, dass ihr nicht so stark symptomatisch darauf reagiert, wie vielleicht in anderen Jahren. Wenn es darum geht, auf natürlichem Wege, ohne irgendwie eine Hypersensibilisierung oder so, die natürlich durchaus bei dem einen oder anderen funktionieren kann oder halt nicht, auf diese Methoden zurückzugreifen und auf natürlichem Wege so weit wie möglich euch von euren Allergien zu entfernen, braucht es ein bisschen mehr. Da ist es nicht getan mit, ich nehme 4 Supplemente. Das braucht wirklich eine Lebensumstellung und es braucht auch tatsächlich noch mehr Supplemente, weil wir hier über ganz viel Entzündungsmanagement grundsätzlich reden. Das heißt, wenn du per se ein entzündliches Geschehen in deinem Körper hast, wirst du auch vermehrt Symptome bekommen, wirst du auch stärker auf bestimmte Allergene reagieren, weil einfach die Antikörper sich häufen und somit eben diese ganzen Botenstoffe immer mehr ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Heißt, Entzündungsmanagement nicht nur saisonal, sondern über das ganze Jahr verteilt, muss on point sein. Und das bedeutet, dass unter anderem diese genannten Supplemente, aber auch zusätzlich noch andere Antioxidantien, über die wir ständig in allen möglichen Folgen sprechen, insbesondere hör gerne in die Podcast-Folge Entzündungen rein. Das so Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es können saisonal, präventiv und ganzjährlich auch wunderbar Vitalpilze helfen. Die habe ich zum Beispiel auch genommen und die nehme ich auch regelmäßig hier immer von Smains. Ich kenne kein anderes Unternehmen im deutschen Raum, das von der Qualität her so gute Vitalpilze hat. Deswegen fall nicht drauf rein, wenn irgendwelche anderen Hersteller für 20, 30, 40 Euro Vitalpilze verkaufen. Pilze sind teuer und Pilze brauchen Qualität, damit sie auch wirklich das in deinem Körper machen, was sie machen sollen. Fürs Mains schau einfach gern auch nochmal in unsere Shownotes. Das auf jeden Fall auch über das ganze Jahr und dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Darm angekommen. Vitalpilze haben eine super gute Wirkung auf, ich nenne es jetzt einfach Immunsystemstärkung, was eben von deinem Darm ganz stark ausgeht und auch dieses ganze Entzündungsmanagement wirkt sich ganz, ganz stark am Darm aus. Und deswegen ist es wichtig, dass du hier sehr sensibel mit deinem Darmthema umgehst. Das heißt, was esse ich, wie esse ich, welche Allergene kommen grundsätzlich, auch wenn ich keine Unverträglichkeit und Allergie dagegen habe, in meinen Darm, was kleine Entzündungskaskaden eben in Gang setzen kann. Das gilt es eben dann immer wieder zu vermeiden. Also lange Rede, kurzer Sinn, hör in die Darmfolge rein. Jetzt werden sich die Leute sagen, jetzt werden wir ständig auf andere Folgen verwiesen. Aber das ist quasi das, wo wir uns so ein bisschen zurücklegen können und die Folgen auch sehr kurz halten können. Wir haben viel über die Darmgesundheit gesprochen und wenn du einen gesunden Darm hast, wird es dir auch langfristig dabei helfen, deine Allergien in den Griff zu bekommen, wenn nicht sogar komplett symptomfrei zu werden. Und damit will ich eigentlich das Ganze so stehen lassen, weil viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Entzündungsmanagement, Darmgesundheit, saisonal nochmal spezifischer darauf achten, Lebensregeln, die wir genannt haben, die helfen können im Alltag und dann steht dir eigentlich nichts im Wege.
Ich muss mich wieder entstummen. Vitalpilze, weil du sie ja gerade angesprochen hast. Ich möchte hier mal kurz anmerken, ich glaube, Mandelpilz, Reishi und Cordyceps, glaube ich, sind so diese drei oder die bei Allergien da ganz gut mit reinwirken. Nur um für unsere Zuhörerschaft da mal vielleicht auch so eine kleine Vorstellung haben, was sind eigentlich Vitalpilze?
Ja, genau. Also das sind jetzt konkret die Pilze, wo wir halt wissen, sie haben eine hervorragende Wirkung bei Allergien. Aber grundsätzlich, auch wenn wir zum Beispiel so in Richtung Heritium oder so gucken, ne, Chaga, Reishi hast du genannt, die helfen halt wieder auf der anderen Seite Entzündungsmanagement, Immunsystem modulierend im Darm und dann wieder langfristig auch wieder auf die Energie. Also es ist so, Dinge können akut helfen, Dinge können präventiv helfen, Dinge können grundsätzlich helfen und es ist aber ein richtiger Einwand gewesen. Und wenn wir bei Smains bleiben, dann kann ich das Produkt, ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt, Immune, aber ich glaube, das heißt noch so. Die haben ja auch zwischendurch mal die Namen geändert. und das Fokus. Die beiden sind Heritium Cordyceps und Immun dürfte dann der Rest sein mit Mandelpilz und Reishi. Die beiden Produkte sind das Kaufen, Nehmen, Danken später.
Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Kurze, knackige Folge. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörerfrage gut beantworten und ihr könnt euch, wenn es wieder losgeht oder schon losgegangen ist, jetzt ein paar Tipps rausnehmen. Achtet auf euer Entzündungsmanagement, guckt, dass euer Darm in Ordnung ist und auch wenn wir viele Lifestyle-Hacks genannt haben, denkt auch mal über Supplemente nach. Und Ekin will noch was sagen.
Wir sind in der ganzen Folge nicht darauf eingegangen, dass das, dass wir damit natürlich nicht die Menschen meinen, die sehr stark allergisch reagieren. Also wenn du zu den Menschen gehörst, die wirklich sehr starke Symptome haben, die wirklich ein Cortisonspray benötigen und seit Jahren wirklich große Probleme haben, dann ist das nichts, was du nicht probieren solltest, weil diese Maßnahmen werden wirklich, also du wirst davon profitieren. Ich wüsste nicht, warum du nicht davon profitieren solltest. Es würde komplett entgegen meinem Verstand und meiner Erfahrung sprechen. Aber hier bitte auch, halte dich an deine Abstimmungen, Absprachen mit deinem therapierenden Arzt, Therapeuten, was auch immer. Wir reden von den Menschen, die wirklich sagen, ich will dieses elende Symptom loswerden und ich möchte halt vielleicht nicht jede Woche dreimal zum Spray, sondern vielleicht nur einmal und langfristig weg vom Spray kommen. Das heißt, wenn es sehr stark bei dir ausgeprägt ist, dann probier das gerne aus, aber das bedeutet nicht, dass du befreit bist, zum Arzt zu gehen oder Ähnliches, weil wir natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen, dass das Ganze nach hinten losgehen könnte. Und das ist halt der Punkt, den wir immer wieder sagen, wir können keine Heilversprechen geben. Ja, der Halt hat recht. Und wenn dein Arzt gut mit dem Cortisonspray bei dir fährt, lasse ich das gerne so im Raum stehen.
Gut, ich habe jetzt noch mal ein paar Sekündchen abgewartet, ob nicht doch noch was kommt nach dem letzten Satz.
Ja.
Aber egal, wann du den Podcast hörst, ich hoffe, du konntest dir oder kannst dir was rausziehen. Lasst uns gerne Feedback da. Wie hat es euch gefallen? Hinterlasst auch gerne mal Themen, über die wir sprechen sollen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, sei er positiv oder negativ. Denn wir können immer wieder dazulernen und wünschen dir einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer du den Podcast hörst und bis zur nächsten Folge.